Schönen guten Tag. Grüß Gott, herzlich willkommen zu unserer einstündigen Diskussion, in deren Mittelpunkt die spannende Frage steht, Ökolandbau mit oder ohne Tiere, also braucht der Ökolandbau Tiere oder braucht er eigentlich gar keine? Meine Mitdiskutanten sind auf der einen Seite zu meiner Rechten Friederike Schmitz. Sie ist promovierte Philosophin, hat sich auf Tierethik spezialisiert und ihre Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares, nee, die Zukunft des Ökolandbaus ist vegan, also ohne Tiere. Dann zu meiner Linken Hubert Heigl, Präsident von Naturland und selbst Sauenhalter, hat natürlich eine ganz andere Antwort, nämlich ja, der Ökolandbau braucht Tiere und dazwischen in der Argumentation Stefan Michel, Journalist und Autor des Buches Fleisch fürs Klima, in dem er einfach nochmal deutlich macht oder die Argumente zusammenstellt, die dafür sprechen, dass es Wiederkäuer braucht, um die Artenvielfalt zu erhalten und auch um das Klima zu schützen, auch wenn in der öffentlichen Diskussion meistens das Gegenteil behauptet wird. Das ist so das Panel, mit dem wir hier diskutieren werden. Mein Name ist Leo Frühschütz, ich bin Redaktionsleiter der Zeitschrift Ökologie und Landbau und die Diskussion heute ist so ein bisschen ein Spin-off unserer letzten Ausgabe, also der aktuellen Ausgabe von Ökologie und Landbau, der wir den Schwerpunkt gewidmet haben. Also die Frage, braucht der Ökolandbau Tierhaltung, ist hier nochmal weitaus inhaltsreicher und detaillierter abgehandelt als wir es hier in der Stunde wahrscheinlich schaffen können. Also wer dann tiefer in die Diskussion einsteigen will, kann in der Halle 9, Stand 540 beim Ökom Verlag, der die Ökologie und Landbau herausgibt, vorbeischauen, sich ein Exemplar mitnehmen. Das war jetzt der Werbeblock. Und ihr habt sogar welche da, also müsst gar nicht in die Halle 9 gehen, gibt es anschließend hier. Und ja, und damit kommen wir zu unserer Diskussion. Wir werden erst eine Runde auf dem Podium haben, dann gibt es noch mal eine Gelegenheit für meine drei Mitdiskutierenden, auf die Argumente der anderen beiden ein bisschen einzugehen und auch auf eine Frage, die ich vielleicht habe. Und dann die hoffentlich letzten 20 Minuten zum Schluss sind dann gehört das Mikrofon Ihnen mit Beiträgen, mit Fragen, um einfach auch wirklich in eine Diskussion zu kommen und hier nicht bloß von oben runter Statements abzuliefern. So, und dann steigen wir ein. Wir steigen ein mit Friederike Schmitz. Braucht der Ökolandbau Tiere?
Ja, also ich glaube, da gibt es ja verschiedene Fragen, die man unterscheiden kann. Und ich würde mal drei Thesen vielleicht vertreten. Also dieses Brauchen ist, glaube ich, das kann man relativ schnell machen. Nein, es gibt ja auch schon Beispiele, wo das gut ohne funktioniert. Es gibt einen Stand vom Förderkreis biozyklisch veganer Anbau, die hier also auf der Messe präsent sind und zeigen und erklären, wie Ökolandbau ohne Tierhaltung funktioniert. Natürlich zusätzlich zu ganz vielen viehlos wirtschaftenden Betrieben, die zumindest selber keine Nutztiere haben. Das sind ja auch sehr viele schon im Ökolandbau. Und das setzt sich, glaube ich, immer mehr durch. Jetzt gibt es auch in dem Heft einen Beitrag von Gerold Rahmann vom Thünen-Institut, der auch sagt, notwendig ist das klarerweise nicht. Interessanter ist natürlich, ist das sinnvoll? So, ist es sinnvoll und ist es vertretbar? Und quasi meine erste These wäre dazu, dass ökologisch gesehen der Ruf, dass ökologisch gesehen die Biotierhaltung viel schlechter ist als ihr Ruf. Also sie gilt so als total umweltfreundlich, sogar klimafreundlich. Und ich glaube eben, dass es auch sehr gut sich zeigen lässt anhand von Datenstudien und so, dass das nicht so ist, sondern dass im Vergleich zu pflanzlichen Alternativen auch Bioprodukte, auch Biotierprodukte typischerweise viel schlechter abschneiden. Also was die Beanspruchung von Land angeht, was so Ressourcenschutz, Ressourcenverschwendung angeht. Auch da werden natürlich essbare Produkte, Nahrungsmittel verfüttert oder es wird was extra angebaut als Futtermittel, was man nicht machen müsste. Und auch die Klimaemissionen sind eben viel höher bei Biotierprodukten als bei pflanzlichen Alternativen. Und das gibt sich gar nicht so viel mit der konventionellen Tierhaltung, wie das oft so also gar nicht so viel, wie viele VerteidigerInnen von Biotierhaltung das gerne hätten. Und jetzt kann man natürlich da quasi beliebig tief reingehen. Da gibt es eine Reihe an verschiedenen Diskussionen. Reststoffverwertung ist ein Thema, Methan ist ein Thema, Grünlanderhalt, Biodiversität ist ein anderes Thema. Das können wir, glaube ich, hier gar nicht so in der Ausführlichkeit diskutieren, wie das eigentlich nötig wäre, weil da eben jeweils ganz unterschiedliche Argumente und Fakten drinstecken, die man da berücksichtigen müsste. Ich glaube, dass es bei all den Themen eigentlich, wenn man sich das genauer anschaut, rauskommt, dass dass der Großteil auch der Biotierhaltung eigentlich nicht sinnvoll ist, ökologisch gesehen. Also dass, wenn wir jetzt Beispiel Methan sagen, dann heißt es immer, ja, Methan wird von den Rindern erzeugt, ist ein wirksames Klimagas, aber VerteidigerInnen der Tierhaltung dann, das ist aber doch im Kreislauf, ja, also Methan wird zwar von den Rindern erzeugt, produziert durch ihre Verdauung, aber dabei wird eigentlich nur Kohlenstoff, der vorher schon da war, umgewandelt und das Methan zerfällt dann wieder nach einer gewissen Zeit, 12 Jahren ungefähr, und dann ist es im Kreislauf wieder so. Das heißt natürlich alleine nicht, dass es nicht klimaschädlich wäre, sondern in diesen 12 Jahren, wo das Methan da ist, wirkt es eben sehr stark erwärmend. So, dann wieder Gegenseite, aber sobald immer genauso viel Methan zerfällt, wie neu hinzukommt, also das wäre bei gleichbleibenden Rinderzahlen, haben wir doch gar keine zusätzliche Erwärmung, ja, weil wir so ein gleichbleibendes Methan-Level haben, anders als bei Kohlendioxidemissionen, wo dann immer mehr hinzukommt, was dann ganz lange in der Atmosphäre bleibt. Dann wieder umgekehrt, stimmt, also gleichbleibende Tierzahlen haben keinen Erwärmungseffekt, aber tragen natürlich trotzdem zur Wärme bei. Und wir sind ja schon in einer krassen Klimakrise, wir haben schon viel zu viel Wärme und eigentlich müssen wir umgekehrt das Potenzial nutzen, was darin liegt, wenn wir Rinderzahlen senken, hätten wir sogar einen Kühlungseffekt. Ja? Wieder Gegenseite, die Rinderzahlen sinken doch schon seit Jahrzehnten und da sind doch deswegen, haben wir eigentlich schon einen Kühlungseffekt, in Deutschland zumindest, und deswegen sind ja die Bauern nicht schuld an der aktuellen Erwärmung. Würde ich auch sagen, ja, stimmt, aber es geht auch nicht um Schuld, mir geht es nicht um Schuld, sondern mir geht es darum, Klimakatastrophe, Kipppunkte, wir müssen kurzfristig möglichst abbremsen, möglichst irgendwie alles tun, was wir können. Dazu gehört dann für mich, Tierzahlen zu senken. So, also das ist so ein bisschen Exkurs, um klarzumachen, wie komplex diese Diskussionen eigentlich sind und dass man dann mit so einfachen Slogans irgendwie Rinderhaltung ist klimafreundlich, weil Methan im Kreislauf ist oder so, das funktioniert nicht. Und ähnlich auch bei dem Thema Artenvielfalt, da will ich jetzt nicht so reingehen. Ich glaube, was immer wichtig ist, wenn dann Tierhaltung verteidigt wird als klimafreundlich oder als gut für die Artenvielfalt, dann wird immer eine ganz bestimmte Tierhaltung gemeint. Ja? Also zum Beispiel eine reine Weidehaltung ohne Zufütterung, ganzjährig noch am besten mit irgendwie alten Tierrassen und so. Und das ist ja aktuell, sind ja Nischen, ja? Da gibt es ganz wenig. Und dann meistens braucht man noch wirklich niedrige Besatzdichte, das gibt es noch mal weniger, so Naturschutzbeweidung. Und da sage ich dann auch irgendwann, okay, ja, Naturschutzbeweidung, das ist wahrscheinlich für Biodiversität dann irgendwann sinnvoll. Und dann aber natürlich die Frage, wie viel kann man denn da noch produzieren an Fleisch? Und häufig kriege ich dann gar keine Antwort so richtig, wie viel das dann ist. Ich habe selber mal versucht zu überschlagen, bin nur auf ein paar Kilo Fleisch pro Person und Jahr in Deutschland gekommen. Und dann denke ich, na gut, ist das wirklich jetzt ein signifikanter Beitrag zur Ernährung? Glaube nicht. So, das sind die Punkte. Zweiter Punkt, wie viel habe ich? Eigentlich nicht mehr.
3 Minuten.
Okay. Ich komme ja aus der Tierethik, wurde schon angekündigt. Und ich glaube, dass das eben auch total zentral ist, viel zu wenig diskutiert wird, auch gerade in der Ökobranche, wie schlecht es Tieren auch geht in der Biotierhaltung. Also das ist auch in der Ausgabe von dem Magazin sehr schön dargestellt von einigen Beiträgen, wie eigentlich die Krankheitszahlen sehr ähnlich sind in der Biotierhaltung im Vergleich mit der konventionellen Haltung. Züchtungsprobleme sind ähnlich. Ne? Dann denkt man an die glücklichen Hühner, die irgendwie rumlaufen und Eier legen, aber dass da auch bei Bio irgendwie bis zu 97% der Legehühner sich mindestens einmal im Leben das Brustbein brechen. Das wird dann nicht gesagt. Ja? Das sind Züchtungsprobleme, die Bio auch hat. Trennung von Kuh und Kalb ist auch in der Biohaltung das Übliche, der Standard, dass die Kälber dann noch in die konventionelle Mast verkauft werden, passiert auch. Und auch da ist es so, ne? Dann kann man sich das natürlich alles viel besser vorstellen. Dann denkt man an die kälbergebundene, die muttergebundene Kälberaufzucht und so weiter. Aber ja, das sind Nischen und ich glaube nicht, dass das wirklich hochskalierbar ist. Und dann kommt noch die Grundfrage, warum sollen wir das überhaupt machen? Ich finde Tierrechtsargumente sehr überzeugend. Also ne, wir sprechen uns gegenseitig als Menschen Grundrechte zu, nicht nur, weil wir irgendwie vernünftig sind oder intelligent oder irgendwie selber moralisch handeln können, sondern auch einfach, weil wir körperliche, leidensfähige Wesen sind. Das sind Tiere auch. Wenn wir anders können, warum sollen wir die für unsere Zwecke gefangen halten, ihnen die Kinder wegnehmen, sie züchten auf bestimmte körperliche Leistungen und sie töten? Ich glaube, das lässt sich nicht rechtfertigen. Also das heißt, ich glaube, es ist ökologisch meistens nicht sinnvoll, wenn überhaupt, dann im ganz kleinen Maße und anders, als es aktuell in der Biohaltung üblich ist. Ich glaube, es ist ethisch am Ende nicht vertretbar. Und der dritte Punkt, den ich noch ganz kurz mache, ist so ein bisschen die Gesamtfrage. Ja? Also wir diskutieren hier, brauchen wir Tierhaltung und Ökolandbau? Ich glaube, viele sind uns sicher einig, dass wir generell ein Riesenproblem haben. Ja? Wir haben viel zu viele Tiere, viel zu viele sogenannte Nutztiere auf der Welt, auch in Deutschland, als irgendwie ökologisch oder auch tierschutzmäßig vertretbar wäre. Ja, diese Mengen kann man nicht irgendwie leitarm halten. Und wir müssen da runter, wir brauchen eine Ernährungswende. Da stimmen ja sogar fast alle zu, dass wir alle weniger Tiere essen müssen. Genau, und dann verstehe ich aber nicht, warum man dann so stark immer so bestimmte Alternativen verteidigt und immer darüber spricht, ja? Warum man dann ein Buch schreibt, was Fleisch fürs Klima heißt, obwohl doch klar ist, dass wir drastisch weniger Fleisch essen müssen. Oder warum man eben ja, so glaubt, dass die Lösung in einem bloßen Umbau der Tierhaltung liegt, also ein bisschen besser. Ja, ich glaube, wir müssen viel stärker darüber reden, wie wir runterkommen davon, wie wir ja, zu einer weitgehend oder komplett pflanzlichen Landwirtschaft kommen und dann auch entsprechend uns ernähren. Soweit. Danke.
So. Vielen Dank, Frau Schmitz. Nachdem die Frau Schmitz schon jetzt mehrfach Bezug genommen hat auf das Buch vom Stefan Michel, würde ich ihm als nächstes das Wort geben, mal seine Position darzustellen und vielleicht auch das ein oder andere Argument, das jetzt die Frau Schmitz schon praktisch vorweggenommen oder mit reingenommen hat, in ihrem Beitrag auch vielleicht gleich einzugehen. Bitte schön.
Ja, Frau Schmitz, wir liegen nicht in allen Sachen furchtbar weit auseinander. Also eins ist völlig klar, der Fleischkonsum muss drastisch reduziert werden. Es gibt da viel schlauere Leute als ich. Zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es mal eine Wissenschaftlerkommission, 60 Wissenschaftler aus 12 Ländern, die Eat Lancet-Kommission, die haben mal versucht auszurechnen, wenn wir eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden haben Mitte des Jahrhunderts und alle sollen satt werden, wie wir das schaffen können, ohne unseren Planeten weiter zu schädigen. Und die sind auf eine Größenordnung gekommen von einem Viertel dessen, was wir im Moment in Deutschland an Fleisch vertilgen. Das ist nämlich immer noch ein Kilo pro Person, Kinder und Veganer mitgerechnet. Ein Viertel wäre laut Eat Lancet Commission das, was ökologisch vertretbar wäre an Fleischkonsum. Also 250 Gramm pro Person pro Woche. Ich fange mal ein bisschen grundsätzlich an. 10 Milliarden werden wir vielleicht nicht, 9 Milliarden aber sicher. Und wenn die Landwirtschaft komplett nachhaltig werden soll und diese vielen Menschen ernähren soll, dann sind zwei Sachen notwendig. Zum einen muss sie nachhaltig sein, zum anderen effizient. Nachhaltig heißt für mich zum Beispiel Stopp von Urwaldrodung, um Pflanzen anzubauen oder Weiden zu schaffen. Wir müssen weg vom Mineraldünger. Das ist in der Landwirtschaft überhaupt die schlimmste Ursache von Klimagasen. Das setzt das sogenannte Lachgas frei, viele, viele Male schädlicher als CO2 und auch sehr langlebig im Gegensatz zu Methan. Die Übernutzung der Äcker und des Grünlandes muss beendet werden. Das hängt eng damit zusammen, dass kein Mineraldünger verwendet wird, aber auch nicht zu oft das Grünland gemäht wird. Und vor allen Dingen muss die Artenvielfalt in den Fokus genommen werden. Wir wissen ja, glaube ich, spätestens seit der Weltartenschutzkonferenz von Montreal, dass das für das Überleben der Menschheit eine genauso wichtige Frage ist, wie die Klimaerwärmung zu bremsen. Effizienz heißt für mich vor allen Dingen zweierlei. Wir müssen aufhören, Lebensmittel an Tiere zu verfüttern, denn das ist Lebensmittelvernichtung. Im günstigsten Fall bei Geflügelrassen, die darauf gezüchtet sind, mit maximalem Tempo zuzunehmen, dann haben wir immer noch ein Kilo tierisches Eiweiß für 2 Kilo pflanzliches Eiweiß. Das heißt, die Hälfte dessen, was wir auch essen könnten, ist weg. Und das ist noch das günstigste Beispiel. Bei anderen Nutztierarten müssen wir noch viel, viel mehr pflanzliches Protein investieren, um ein Kilo Tierfleisch zu bekommen. So, und die andere Sache ist, wenn wir die Menschen alle satt werden lassen wollen in Zukunft, dann müssen wir auch die tierischen Ressourcen nutzen. Und das bedeutet, die Tiere mit dem füttern, was in der Landwirtschaft, beim Ackerbau, beim Grünland für uns Menschen überhaupt nicht essbar ist. Wir in Deutschland, und das ist einer der blinden Flecken der Veganerbewegung, wir in Deutschland können uns mühelos vegan gesund ernähren. Wir gehen in den Supermarkt, da gibt es das ganze Jahr über Pflanzenkost, Leguminosen, Getreide in großer Auswahl. Das trifft aber nur auf einen kleinen Teil der Menschheit zu. Erstens mal, in vielen Ländern gibt es die Supermärkte gar nicht, die das ganze Jahr über dieses Angebot haben. Zum anderen können sich viele Leute das nicht leisten. Also es gibt ja sehr viele Gegenden in der Welt, wo die Leute auf das Vieh angewiesen sind, um überhaupt satt zu werden. Ein anderer Punkt ist, schon kurz erwähnt, die Artenvielfalt. Ein Drittel der Agrarfläche in Deutschland ist ausschließliches Grünland. Weltweit sind es 2/3. Und es hat gute Gründe, warum das für nichts anderes genutzt wird, als Tiere darauf weiden zu lassen, also Kühe, Schafe, Ziegen vor allen Dingen. Denn dieses Land ist, als von kleinen Ausnahmen abgesehen, als Ackerbauland nicht geeignet. Es ist entweder zu trocken heiß oder zu kalt oder es sind steile Hanglagen oder es ist zu salzig. Oder insgesamt von der Witterung, das gilt auch immer noch, das Klimawandel für unsere Mittelgebirge, zu ungünstig, als dass man da pflanzliche Nahrungsmittel in größerem Stil anbauen könnte. Das heißt, das Grünland ist eine Ressource für zusätzliche Lebensmittelerzeugung in Form des Fleisches von Weidetieren und auch von Milchprodukten. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Bei der Produktion von veganen Lebensmitteln entsteht vieles, was bei uns gar nicht als Lebensmittel auf den Tisch landet. Ich sage Ihnen mal als Beispiel der Haferdrink, eine vielgepriesene Alternative zu Kuhmilch. Es sind gerade mal 20% des geernteten Hafers, was da bei uns als Haferdrink auf dem Tisch landet. Die anderen 80% sind aber hervorragendes Futter für Schweine, Kraftfutter für Kühe und wenn wir diese 80% irgendwie, ja was weiß ich, auf dem Acker unterpflügen würden oder kompostieren würden, ich glaube, das war das Zeichen, dass meine 8 Minuten vorbei sind.
Noch nicht ganz.
Wäre das zum einen ein sehr klimaschädlicher Weg, denn dann würde sehr viel CO2 und auch Methan frei, ohne dass wir das Methan genutzt haben. Wenn wir es an Tiere verfüttern, den Tiermist in die Biogasanlage schmeißen, dann haben wir dieses Methan sinnvoll genutzt zu einem großen Teil. So, ja, zum Thema Schutz noch kurz ein paar Punkte. Wenn wir das Grünland aus der Bewirtschaftung rausnehmen würden, dann würde das hier bei uns in Zentraleuropa alles zu Wald, über kurz oder lang. Wald ist ein guter CO2-Speicher, aber wir hätten nichts gewonnen, weil sorgsam behandeltes Grünland ist ein ebenso guter CO2-Speicher. Ich sage noch kurz was zu den allberühmten Methanrülpsern der Rinder. Ja? Wir hatten seit Anbeginn der Menschheit, soweit man das zurückverfolgen kann, immer denselben Methanpegel in der Atmosphäre, nämlich 700 parts per billion. Das ist erst vor einigen wenigen Jahrzehnten entgleist, obwohl die Zahl unserer wiederkehrenden Nutztiere erheblich gesunken ist. Übrigens als Vergleichsgröße, die Reisfelder der Erde emittieren mehr Methan als sämtliche methanrückenden Wiederkäuer. Kurz gesagt, die Methanrülpser der Kühe haben mit dem Anstieg, diesem katastrophalen Anstieg des Methanspiegels überhaupt nichts zu tun. Hauptursache dafür ist die Erdöl- und Erdgasindustrie und vor allen Dingen, seit es diese Methode des Frackings gibt. Da werden nämlich Unmengen von Methan ebenfalls ungenutzt frei. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht Sand in die Augen streuen lässt in der Form, dass von dem Hauptproblem abgelenkt wird. Ja, als letztes noch Klimabeitrag der Landwirtschaft. Eine sehr gute Sache ist, wenn Moorböden und entwässerte Feuchtwiesen, die im Moment als Ackerland genutzt werden, wenn man die wieder vernässt, den Ackerbau dort einstellt und sie stattdessen extensiv beweidet. Das sind nämlich die besten Kohlenstoffspeicher, die wir überhaupt haben, aber sie können nur funktionieren, wenn sie nass sind. Ein Ackerboden auf einer ehemaligen Moorfläche, der setzt auch jetzt, wenn die Bewirtschaftung schon so 10, 20, 30 Jahre dauert, immer noch Unmengen an Klimagasen frei. In dem Moment, wo es vernässt wird und wir beispielsweise Wasserbüffel darauf weiden, ist das Problem beseitigt und er ist wieder ein erstklassiger Kohlenstoffspeicher. Ja, so viel im Moment. Jo. Ja, vielen Dank, Herr Michel.
Jo, und jetzt Hubert Heigl. Wir haben gehört, es braucht eigentlich keine Ökotiere. Wenn ja, dann nur welche, die auf artenreichen Grünland weiden oder Reststoffe essen. Was sagt jetzt der Präsident von Naturland dazu und selber Bauer und im Prinzip Vertreter der Biobauern, von denen 45% der Wertschöpfung einfach mit tierischen Lebensmitteln erzielt wird? Geht das dann so einfach oder liegen die alle daneben oder? Bitte schön.
Ja gut, vielen Dank für das Wort. Vielen Dank jetzt auch für die Statements vorher. Irgendwo ist ja schon vieles gesagt, auch fachlich, da ist ja vieles vorweggenommen. Ich würde mal grundsätzlich, die Frage war ja Ökolandbau ohne Tierhaltung. Natürlich wird das funktionieren. Die Frage ist, wo kommen die Nährstoffe her? Also Ökolandbau funktioniert erst einmal auf einer Restriktion. Wir verzichten auf Pestizide und wir verzichten auf chemisch-synthetische Stickstoffdüngemittel. Das heißt, Pflanzenwachstum beruht auf diesen Nährstoff. Also wir müssen irgendwo, und das ist ja unser Grundgedanke, diesen Kreislaufgedanken ins Spiel bringen. Grünland wurde schon angesprochen, das Verhältnis. Also im gesamten Ackerbau ist ja eine Grundlage die Stickstoffbindung aus der Luft über Knöllchenbakterien, über Leguminosen. Das passiert über Kleegras in erster Linie, also Luzerne als Königin der Futterpflanzen, wenn man es mal so lernt man es wenigstens früher in der Landwirtschaft. Also wir haben einen Anteil an, in guten Fruchtfolgen würde ich mal sagen, 20% Leguminosen. Das ist eine häufige Futterpflanze, da habe ich die meiste CO2-Bindung. Ich kriege eine Vielfalt in die Fruchtfolge, eine Stickstoffbindung. Ich muss aber das Kleegras irgendwo verwerten. Man hat es gemulcht zu Beginn. Mulchen, wissen wir inzwischen, ist sicherlich die schädlichste Variante, weil es weniger Stickstoffbindung verursacht, weil es Lachgas verursacht über den Mulch und so weiter. Also die beste Verwertung ist tatsächlich über Rinderhalter, also über Wiederkäuer, die ja letztlich nur diese pflanzliche Biomasse verwerten können. Also das wäre das eine, über die Rinderhalter, über die Wiederkäuer kriege ich sozusagen wieder Dünger, die sie auf stickstoffliebende Pflanzen, ob das Gemüse ist, ob das Getreide ist, ausbringen kann, um sozusagen den Kreislauf zu schließen, um Nährstoffe wieder auf die Felder zu bringen und das Ganze in einem fruchtbaren Kreislauf zu halten. Die effektivsten Biobetriebe haben Melchviehbetriebe mit einem guten durchschnittlichen Viehbesatz, mit einem guten Kleegras oder auch Grünlandbesatz, die sozusagen über gute Erträge, gutes Wurzelwachstum produzieren, damit das ganze Bodenleben hochhalten, eine relativ hohe CO2-Bindung im Boden, also Kohlenstofffixierung haben und damit auch eine deutliche klimapositive Wirkung haben. Das ist mal so zum Grundsätzlichen. ich würde das eine gerne aufnehmen. Also wir haben so und so viel, ich habe jetzt die Fläche nicht im Kopf, Fläche zur Verfügung auf dieser Erde, um Lebensmittel, um Energie, um Biomasse zu erzeugen für die Ernährung der Menschheit, auch für die Ernährung unserer Tiere, ob wildlebend oder ob Haustiere. Diese Fläche ist nicht vermehrbar. Es wird jeden Tag weniger. Wir wissen alle vom Flächenverbrauch, ob es jetzt 15 Hektar haben in Bayern pro Tag oder ob wir es reduzieren auf 5. Die Fläche ist nicht vermehrbar, die wird weniger. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dann haben das aktuell bei 8 Milliarden Menschen 1800 Quadratmeter. Also das haben, um es ein bisschen plastisch zu machen, 4 Personen teilen sich einen Fußballplatz. So, das steht zur Verfügung, nicht mehr und nicht weniger. Davon habe ich weltweit gesehen 2/3 Grünland. Also das Grünland ist mit drin. Von dem Grünland können aber wir Monogastrier schlecht leben. Also im Endeffekt ist unser Ansatz eher derjenige und weg von der Ideologie, sondern zu sagen, wir müssen die 8 und vielleicht in Zukunft 10 Milliarden Menschen satt bringen. Das heißt, ich habe die begrenzte Fläche. Das heißt, alles, und das meine ich wirklich so, alles, was aus dem Ackerbau, aus einem möglichst ökologischen Ackerbau stammt und direkt für den Menschen verwertbar ist, sollte auch direkt dieser Verwertung zufließen. Punkt. Das ist die effektivste Verwertung, da habe ich keine Transformationsverluste. Das ist direkt verwertbar für den menschlichen Bereich. Jetzt wurde das schon angesprochen, ich habe Grünland. Ich habe also Biomasse, die letztlich nicht verwertbar ist für den Menschen. Das ganze Grünland. Ich habe bei der Hafermilch, auch das wurde schon gesagt, einen Liter Kuhmilch sozusagen im Rucksack, plastisch gesprochen, über nicht verwertbare Biomasse, über die Hafer, über die Kleien. Wir haben es beim Brot, Kleien als Abfall, wir haben es bei verschiedensten anderen, bei Hülsenfrüchte, bei Sojaölen. Wir haben Biomasse für den Menschen nicht verwertbar. Wenn ich jetzt ganz praktisch werde, wir hatten im letzten Jahr 23 sehr schwierige Ernte. Große Mengen an Weizen, an Roggen, sind schlichtweg nicht verkaufbar, weil keine Mühle an Weizen kauft mit schlechten Geber gehalten. Was passiert mit dem Getreide? Das ist verwertbare Biomasse, das kann ich über Tiere verwerten und kann daraus hochwertiges Eiweiß, hochwertige Nahrungsmittel, Energie für den Menschen schaffen. Also alles, ich würde die Ernährungskaskade nehmen, ich habe alles, was für den Menschen direkt verwertbar ist, fließt in den menschlichen Bereich. Alles, was ich sozusagen über Tiere verwerten kann, wird über tierische Erzeugung zu hochwertigen Lebensmitteln verarbeitet. Ich habe Dünger als Nebeneffekt. Und was ich dann noch in der Kaskade letztlich übrig habe, und das ist immer nur einiges, ich kann aus Gülle oder Mist auch Biogas, Biomethan erzeugen, also eine energetische Verwertung anschließen, sodass ich die begrenzt verfügbare Ressource, Fläche auf dieser Erde optimal nutzen muss, um einfach, und das ist für mich ein ethischer Aspekt, alle Menschen möglichst satt zu machen. Das schaffen wir mit Bioanbau, langfristig am sichersten, weil das die einzig nachhaltige Methode ist. Das schaffen wir mit Blick auf die Biodiversität, weil wir am Acker eine deutlich höhere Biodiversität haben. Dazu brauchen wir die Tiere, deswegen sage ich ja, wir brauchen eine Tierhaltung im Ökolandbau, um dieses gesamte System ökologischer Landbau am Laufen zu halten, um die Menschen zu ernähren und letztlich ja, um die Ernährungssicherheit und auch die Biodiversität und klimapositiven Wirkungen erzielen zu können. Jo, vielen Dank.
Vielen Dank, Heidel. Ja, das war jetzt eine erste Runde, die Bandbreite der Argumente, glaube ich, ganz schön aufgefächert hat. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal meinen drei mitdiskutieren, nochmal so die Möglichkeit geben, ein bisschen aufeinander einzugehen, ganz kurz in 2-3 Minuten. Und dann sind die Mikros offen für Sie zum Mitdiskutieren. Als erste vielleicht an die Frau Schmitz. Ich glaube, das Spannendste war immer so die Frage, was machen dann die Veganer mit den ganzen Reststoffen? Sei es jetzt die Hafermilch, sei es der Weizen, der keine schönen Semmeln gibt.
Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht noch kurz vorweg diese Zahlen. Also auch da wird es dann wieder komplex, ne? Und muss man aufpassen, wie man welche Zahlen für die Argumentation dann nutzt, weil Sie sagen, 2/3 global sind Grünland, das stimmt natürlich. Aber gleichzeitig liefert dieses Grünland ja als Beitrag zur Welternährung dann zum Beispiel, ich glaube, 18% der Kalorien und irgendwie 30% oder ungefähr so des Eiweißes. Also sozusagen das Verhältnis ist schon dann wieder anders, ne, was sozusagen der Beitrag zur Ernährung ist. Und gleichzeitig auf dem verbleibenden Acker, also wenn 2/3 Grünland sind, 1/3 Ackerland, wird ja aktuell eben sehr viel Tierfutter angebaut, wo man auch Nahrungsmittel anbauen könnte. Also 1/3 der globalen Getreideernte landet in der Tierfütterung und das eben nicht nur das bei Missernten oder so. Und da ist natürlich auch so, dass wenn man die Tierhaltung insgesamt reduzieren würde, dann würde man weniger Fläche brauchen. Ja? Also deswegen wird auch immer gesagt, wenn wir auf Biolandbau umstellen wollen, weil das aktuell ja noch mehr Fläche braucht, häufig, dann geht das nur, wenn wir gleichzeitig die Tierhaltung reduzieren. Also da genau, muss man einfach aufpassen, wie man mit den Flächen und den Zahlen argumentiert. Ja, die Reststoffe, ich glaube, es gibt einfach so ein Paradigma im Moment. Wir haben die Tierhaltung und die Tiere können viele Produkte gut verwerten oder irgendwie sinnvoll verwerten. Und deswegen macht man das so. Aber ich glaube, wenn wir wirklich da das Paradigma ändern würden und sagen würden, wir versuchen eigentlich möglichst ohne Tiere das zu machen, dann würde man auch viele andere Verwendungsweisen finden. Und teilweise gibt es die ja auch schon. Ja? Also diese Haferpülpe zum Beispiel oder Hafertrester, Sie haben selber gesagt, da ist ganz viel Eiweiß drin. Das können wir natürlich auch essen. Ja? Das könnte man zu Burgern machen. Also das gibt es ja hier und da auch schon. Ja? Also und da gibt es auch für viele andere Reststoffe, so aus der Ölsaaten, dem Schrot quasi von, also Sojaschrot kann man natürlich auch essen, kann man auch zu Burgern machen. Aus den Sonnenblumenschrot gibt es schon Fleischalternativen, die daraus bestehen. Und ich glaube, irgendwie Pilz-Startups, die auch auf Stroh und Klei und so weiter dann Pilze wachsen lassen. Also ich glaube, teilweise braucht es auch ein bisschen Kreativität und Offenheit irgendwie im Denken, um auch solche anderen Wege zu finden, die dann häufig effizienter sind, als man gedacht hat. So. Genau. Und ich glaube, wieder die Tiere, ne? Über die haben Sie jetzt gar nicht gesprochen, fand ich irgendwie auch ganz bezeichnend. Also um die geht es ja eigentlich, ja? Die tatsächlich aus meiner Sicht massiv leiden, auch in den vermeintlich guten Haltungssystemen, die jetzt gerade ja Verletzungen haben, ihre Bedürfnisse nicht ausleben können, Schweine auf ein paar Quadratmeter Beton nicht wühlen können und so weiter. Also ich glaube, darüber müssen wir auch wirklich so die grundsätzliche Rechtfertigungsfrage stellen. Warum nehmen wir uns das raus, das denen anzutun?
Ja. Vielen Dank, Frau Schmitz. Kurz und knackig. Gebe weiter an den Herrn Michel. Müssen wir anders, kreativer mit Reststoffen umzugehen?
Ich gehe erst kurz auf das Tierwohl ein, okay? Wenn ich sage, wir müssen laut Eat-Lancet-Kommission unseren Fleischkonsum auf 25% dessen, was wir jetzt haben, runterfahren, gehe ich natürlich davon aus, was weg muss, das sind diese Mastfabriken, ja? Die 25%, die dann übrig bleiben, oder bei den Wiederkäuern auch sehr viel mehr, die können wir sehr wohl tiergerecht halten. Bei den Schweinen haben wir das Problem, wir haben nur 1% in der Ökohaltung. Auch da gebe ich Ihnen völlig recht, auch das ist nicht alles optimal. Aber 1% ist natürlich so gut wie gar nichts, wenn man die Menge anschaut. Also da müssen wir absolut von weg. Geflügelhaltung ist genauso schlimm. Leider auch, mit Wiederkäuern ist auch nicht alles in Ordnung, vor allen Dingen die Mastviecher, die Kälber, die in die Maststelle verfrachtet werden, auch die sehen ihr ganzes restliches Leben lang womöglich kein Tageslicht mehr, keine frische Luft mehr, stehen und schlafen die ganze Zeit auf Betonspaltenböden. Das ist völlig klar, da müssen wir von weg. So, das Zweite, was ich noch sagen wollte, der Anteil der tierischen Produkte an der Ernährung insgesamt, ja, dann lass den mal bei 15% liegen. Es ist aber für viele Völker absolut existenzwichtig. Beispielsweise für die Nomadenvölker, die in Gebirgen leben, die Nomadenvölker am Nordpolarkreis oder an den Wüstenrändern der Sahara in Afrika, in Asien, die brauchen diese Ressource. Wir können darauf verzichten. Und 15%, vor allen Dingen besonders eiweißreicher Nahrung zu haben oder nicht zu haben, das ist bei einer künftigen Weltbevölkerung von 9 Milliarden nicht nichts. Das ist mehr prozentual als der Anteil der gesamten Landwirtschaft mit allen heutigen Sünden am Klimawandel.
Jo, vielen Dank, Herr Michel. Sie sind fertig? Jo, okay, wunderbar, danke schön.
Das war ein dicker Punkt.
Gut, Heigl, die Frau Schmitz hat also die entscheidende Frage gestellt. Eigentlich geht es ja um die Tierrechte. Deswegen, welche Rechte hat der Sau auf dem Heigelhof?
Also das ist ja, das muss jeder für sich grundsätzlich entscheiden. Ob ich sage, ich will Tiere essen oder ich will es nicht. Das ist jeden, denke ich, jeder Mensch wird da für sich eine Entscheidung treffen. Und das ist zu akzeptieren und zu respektieren, keine Frage. Das ist mal das Erste vorweg. Welche Möglichkeiten hat eine Sau am Heigelhof? Also wir versuchen, die Haltung so gut wie möglich zu gestalten. Ganz klar, das ist jetzt, sind keine Wildschweine, die frei im Wald rumlaufen. Wobei ich auch sagen muss, jetzt gerade im Winter, ob das, sage ich mal, immer der höchste Komfort ist, Nahrungssuche im Winter und Angst vom Wolf, ich will jetzt gar nicht zu stark da, auf diese Emotion drücken, aber das ist ja die Frage, was ist jetzt, sage ich mal, Haltung? Wir versuchen im Ökolandbau erstens weniger Tiere zu halten, im Kreislauf zu halten, angepasst an die Fläche, Nummer eins. Nummer zwei, jedes Tier hat ständig Zugang zu Auslauf und Frischluft, also Hintergrundimmunität, Tiergesundheitsaspekte, eingestreute warme Liegefläche, optimierte, sage ich mal, Zonen in Richtung Schlafen, Fressen, Saufen und dann auch Kotplätze anzulegen. Also Struktur anzubieten, Sonne, Regen spüren zu lassen, das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Das ist tatsächlich zu jeder Tageszeit möglich, zu jeder Nachtzeit, weil die Tiere ständig raus können. Das versuchen wir. Auch im Ökolandbau werden Tiere krank. Auch die werden behandelt. Dafür gibt es einen Tierarzt und eine Medikation. So, das ist ein Punkt, wir haben, das kann ich so sagen, was Medikamenteneinsatz betrifft im Median. Es gibt ja wie überall Auswertungen, das wird eingegeben, da haben wir antibiotikamäßig sehr im ganz unteren Bereich, weil ich sagen kann, dass durch diese Art Hintergrundimmunität, durch Witterungseinflüsse, Atemwegserkrankungen also nicht vorkommen. Natürlich wird, und ich sage jetzt auch offen, entwurmt, natürlich wird gewisse Vorbeuge, was Eisengaben betrifft, gemacht, um die Tiere gesund zu erhalten. Das ist unsere Verantwortung. Also das sehe ich als Verantwortung, als Tierhalter. Dazu stehen wir, das werden wir auch weiterhin gut machen. Und ja, wir haben nur 1% und ja, tierische Lebensmittel müssen mehr Geld kosten. Also wenn sie vernünftig gehalten und gefüttert werden, dann reguliert sich nämlich der Verbrauch an tierischen Lebensmitteln ganz von selbst. Also gerade im Schweinebereich und im Geflügelbereich ist es ja so, dass der Abstand zu konventionell einfach am größten ist. Und das ist das, wir versuchen jetzt, und jetzt über Tierhaltung, die Diskussion ist ja gerade im Gange, über Tierwohlcent und Subventionierung einer Tierhaltung, die Tierhaltung insgesamt zu verbessern, im konventionellen Bereich vor allem zu verbessern. Ich würde sagen, je mehr Menschen umsteigen auf weniger Fleisch essen, auf ökologische Tierhaltung ausweichen, dann habe ich die Restriktion sozusagen mit dem Preis inbegriffen. Und ich habe eine tiergerechte Haltung eingepasst in eine Kreislaufwirtschaft. Also, wie gesagt, die Entscheidung grundsätzlich muss jeder für sich treffen. Ich bin der Meinung, so wie man es einer veganen Lebensweise natürlich zugestehen, ist es umgekehrt genauso möglich. Menschen, die Fleisch essen wollen, können das mit ruhigem Gewissen tun, mit einer vernünftigen Haltung und einer guten, angepassten, flächengebundenen Tierhaltung.
Ja, vielen Dank, Herr Heigl. Das war es jetzt erst einmal von hier vom Podium. Jetzt sind Sie als Publikum dran. Wir haben da hinten ein Saalmikro und ich bitte Sie für Ihre Beiträge, das Saalmikro zu benutzen, weil nur dann kommt es auf die Aufzeichnung und nur dann können die Dolmetscherinnen oben im Glaskasten Sie auch dolmetschen. Deswegen bitte das Saalmikro benutzen, das Mikro ist frei und wenn Sie was beitragen wollen, bitte ganz kurz den Namen und vielleicht die Position oder die Eigenschaft, in der Sie heute hier sind, kurz benennen. Am besten einfach hinten anstellen, dann sieht man an der Schlange schon, wer noch alles dran ist. Bitte schön.
Guten Tag, mein Name ist Arno Hobbs. Ich bin für den biozyklisch-veganen Landbau hier. Mach mal so ein Resümee. Ich sehe gar nicht, wo das Problem ist. wenn die Leute, die von der Betriebsstruktur her und von ihren persönlichen Wertigkeiten so orientiert sind, vegan arbeiten auf ihrem Betrieb, andere Leute auf ihre Art und Weise ihre Tierbestände auf ein Maß reduzieren, was wir hier gerade gehört haben, dann kommen wir vielleicht auf die 25% oder auf die 20% oder 40%, aber dann sind wir auf dem Zielweg. Was mir entscheidend zu sein scheint, Vielfalt auch leben in dem Respekt gegenüber anderen Tierhaltungsformen, ohne Tiere, mit weniger Tieren und gemeinsam gucken, dass wir die Landwirtschaft nach vorne entwickeln mit weniger Tieren. Und dann brauchen wir uns auch nicht mit Feindbildern abgeben. Ja, mein Plädoyer.
Ja, vielen Dank. Bitte schön.
Ich bin auf einer pragmatischen Ebene ganz bei Ihnen und auch bekennender Fan von wilden Weiden als Vegetarierin, aber eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, ist, warum sagen wir bei Menschenrechten, die gelten grundsätzlich für alle Menschen, und auch wenn ich sehr für Biolandwirtschaft bin, frage ich mich, warum wir bei Tierrechten sagen, jeder muss das entscheiden, wer das macht, weil die Menschenrechte haben ja auch einen universalen Anspruch und die Wissenschaft würde uns sagen, die Tiere können leiden. Und aus dieser Ethik folgend müsste man ja auch sagen, die Tierrechte müssen dann eben für alle gelten. Und dann kann man es nicht privatisieren und personalisieren. Also ich sage nicht, dass das eine pragmatische, agrarpolitische Frage ist, aber ich finde, es ja eine Frage, der wir uns stellen müssen.
Ja, danke für die Zustimmung. Ich würd nur gerne das Mikro ein bisschen offen halten, aber wir merken uns das, weil das ist, glaube ich, so eine der tatsächlich der grundlegenden Fragen. Sind Tierrechte Universalrechte?
Ich muss leider jetzt schon in einen anderen Workshop, deshalb würde ich die Antwort gerne jetzt abholen. Wenn, darf ich das?
Wenn dem so ist, dann...
Ja, kurz. Im Prinzip, Papier ist ja geduldig, existiert das ja in Gestalt des Tierschutzgesetzes. Ja? Also das, was beispielsweise Mastschweinen angetan wird, ist im Wortlaut des Tierschutzgesetzes absolut strafbar. Wir haben da ein Problem des Justizvollzugs. Wir haben Staatsanwaltschaften, die in Oldenburg soll besonders berüchtigt sein, die tun seit Jahrzehnten nichts anderes, als sämtliche Strafanzeigen von Tierschützern abzubügeln. Aber das Gesetz haben wir. Der Tierschutz steht ja auch im Grundgesetz. Das Problem sind Staatsanwaltschaften, die das nicht verfolgen, und Richter, die es als Bagatellen abtun. Da müssten wir noch alle, denen das missfällt, sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen.
Herr Heigl und dann die Frau Schmitz, die, glaube ich, da einen etwas anderen Standpunkt hat, aber bitte gerne, Herr Heigl.
Ich bin kein Ethiker, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Landwirt. Ich sage jetzt einfach meine Meinung dazu, ganz offen. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Tierrechten und Menschenrechten. Das würde ich einfach so sagen. Ich würde den Menschen hier einfach anders einstufen. Das ist meine persönliche Überzeugung und dafür stehe ich auch. Wir versuchen, und das ist meine Aufgabe als Tierhalter, unseren Tieren das Leben so gut wie möglich und so tiergerecht wie möglich zu gestalten. Das ist für mich die Bedingung, um Tiere letztlich aufzuziehen, zu schlachten und auch zu essen. So, das ist die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich sage jetzt auch ganz persönlich, wir haben einen Wald dabei. Ich hab ein größeres Problem, eine 100 Jahre alte Fichte oder Tanne oder Buche zu schneiden, wo ich weiß, es gibt Kommunikation im Wurzelbereich, es gibt eine Kommunikation zwischen Pflanzen, auch über Phytohormone, über die Luft. Das ist für mich ein deutlich größeres Problem als ein Schwein, weil ich weiß, okay, wir haben es aufgezogen, es hat gut gelebt, ich fahre das zum Metzger, ich fahre alle Tiere selber, ich bin sozusagen bei den nahezu 99% dabei, letztlich auch bei dem Töten. Das ist kein schöner Vorgang, müsste man nicht haben, aber gehört dazu. Und für mich ist der Unterschied tatsächlich in der Form nicht gegeben. Ich glaube, dass auch Pflanzen kommunizieren. Grundsätzlich haben wir alle, jetzt sage ich so, aus Sternenstaub, sind die gleichen Grundstoffe. Und das ist die Entscheidung, die ich für mich und so getroffen habe. Damit kann ich leben. Ja, das ist meine persönliche Einschätzung auf Ihre Frage. Vielen Dank.
Jo, vielen Dank.
Ja, Genau, vielleicht nochmal zu dem Tierschutzgesetz von Herrn Michel. Also Sie haben natürlich völlig recht, dass das Tierschutzgesetz, wenn man es ernsthaft, also jetzt nicht die Tierschutznutztierhaltungsverordnung, sondern tatsächlich die Kernparagraphen des Tierschutzgesetzes wirklich anwenden würde, dann steht da sehr viel drin, was also ständig gebrochen wird, ja, und wo man also, wenn man das durchsetzen würde, schon eine wirklich große Verbesserung hätte. Aber ich glaube, das ist auch zu kurz gedacht, dann zu sagen, das liegt quasi ja, daran, dass da nicht ambitionierte Gerichte oder irgendwie schlecht ausgestattete Veterinärämter, das wird ja auch immer gesagt, sondern das hat ja schon systematische Gründe, ja, dass eben die Tiere genutzt werden zu einem bestimmten Zweck und das Ganze soll wirtschaftlich funktionieren. Und deswegen greift dann niemand irgendwie drastischer ein, weil das sonst bedeuten würde, dass eben die Branche nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Das ist ja auch immer der Vorwurf, ja, dann wird das importiert und so weiter. Und das heißt, also gerade weil Tiere als Waren, als Produktionsmittel gelten, weil sie wirtschaftlich produktiv sein müssen, gerade deswegen wird das Tierschutzgesetz nicht so angewendet, wie es eigentlich da steht. Ja. Und das, deswegen ist das irgendwie kein Zufall oder nur so ein Einzelproblem. Und auch im Tierschutzgesetz ist das ja durchaus irgendwie drin. Ne? Es gibt ja dann ganz viele Ausnahmen. Es gibt den vernünftigen Grund, mit dem man wieder Leidzufügung und Tötung rechtfertigen kann und so weiter. Das ist letztlich ein Tiernutzgesetz, würde ich sagen auch. Ja? Also es klingt teilweise gut, aber insgesamt dient es dazu, die Nutzung irgendwie zu reglementieren. Aber da steckt nicht drin, diese Nutzung irgendwie grundsätzlich in Frage zu stellen. Oder auch das, was zur Nutzung eigentlich zwangsläufig dazugehört, in Frage zu stellen. Und zwangsläufig dazugehört eine Züchtung auf bestimmte Leistungen, die eigentlich immer gegen die eigenen Interessen der Tiere ist. Ja. Dazu gehört ein Eingriff in das Leben der Tiere, der zum Beispiel Trennung von Eltern und Jungtieren beinhaltet. Dazu gehört auch immer, dass die Tiere geschlachtet werden. Ja. Das ist alles quasi mitgedacht und im Tierschutzgesetz quasi vorgesehen. Und dann kommt eben die Tierrechtsposition und sagt, erstens, dieses Tierschutzgesetz schützt die Tiere gar nicht praktisch. Und zweitens, also es schützt sie auch nicht vor dem massiven Leid, was eigentlich niemand will in der Gesellschaft. Ne? Schützt sie nicht effektiv. Und zweitens, es erlaubt explizit diese ganzen Nutzungsformen, die sich aber auch eigentlich nicht rechtfertigen lassen. Und da würde ich sagen, müsste man dann schon in die Argumentation auch reingehen. Und ich glaube auch, da reicht es nicht zu sagen, ich sehe das so. Ja, also das können Sie so sehen, aber wir sind ja in der Gesellschaft im Austausch und in der Diskussion und solche Normen können sich auch verändern. Und im Hinblick auf andere gesellschaftliche Fragen haben sie sich verändert. Ne? Also das sind diese üblichen Vergleiche, Stellung von Frauen, Rassismus und so weiter. Und da glaube ich auch, wir sind in der Entwicklung und die Argumente sind einfach sehr gut für Tierrechte. Ja? Die gehen von den Gemeinsamkeiten aus. Tiere haben auch Emotionen, auch Bedürfnisse. Und es lassen sich keine guten Gründe finden, da so einen fundamentalen Unterschied zu machen. Und das heißt dann nicht, dass wir jetzt irgendwie Tieren irgendwie Religionsfreiheit geben müssen oder so. Das sind dann auch so, wo dann Leute versuchen, das so ad absurdum zu argumentieren. Aber so ganz grundlegende Sachen, dass man sie nicht quasi ohne Not für unsere Zwecke, weil man damit Geld verdienen kann, weil sie lecker sind, weil eine bestimmte Branche davon abhängt, nur deswegen, ja, sie in ganz fundamentalen Interessen einzuschränken, ja, und eben, ja, ihnen die Kinder wegzunehmen, sie zu töten im jungen Alter und so weiter. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir dann schon führen und dann eben die Argumente anschauen. Ja.
Ja, genau, das machen wir und wir, also wir, ich würde das eines gerne korrigieren, also Sie sagen, die Gesellschaft, ich habe noch nicht die Mehrheit der Gesellschaft wahrgenommen, dass sie komplett diesen Weg mitgeht, das würde ich jetzt einmal sagen.
Das nicht. Wie bei allen anderen war es immer eine Minderheit, die das eingefordert
hat. Und gut, momentan würde ich sagen, es gibt die Mehrheit eher nur im anderen Bereich, in einem vernünftigen Umgang. Aber ja, wir züchten Tiere, wir töten Tiere und mal sagen, ich esse sie auch gerne, also das Produkt davon.
Aber den Hund würden Sie nicht essen?
Bitte?
Den Hund würden Sie auch essen?
Ja, warum nicht?
Meine Tochter war in China, da gab es Hund zu essen, ich würde es nicht tun, aber das ist immer eine Frage der Einstellung und wo man, in welchem kulturellen Hintergrund man aufwächst.
Gut. Also ich glaube, wir haben den Ethikbereich jetzt einmal gestreift und es macht sicher Sinn, das zu vertiefen und wir werden solche Diskussionen noch lang haben, weil, wie Sie sagen, es ist ein gesellschaftlicher Prozess und der wird uns, denke ich, die nächsten 10, 20 Jahre vermutlich begleiten. Und in 20 Jahren ist es vielleicht dann nicht mehr so einfach zu sagen, ja, wir sind aber die Mehreren, wir Fleischesser. Wirklich? Der Uli Zerger ist da nicht. Oh, da drüben hat, da ist auch ein Mikro, okay, Christoph.
Ja, danke. Christoph Spahn, ich bin Organisationsentwickler bei Initiator und damit absoluter landwirtschaftlicher Laie. Und aus der Position heraus stelle ich zwei Fragen. Die eine, ich habe gehört, vegane Landwirtschaft hat, wenn man zum Beispiel ans Mulchen denkt, durchaus auch Klimaimplikationen, die gar nicht ohne sind, so hörte ich sie. Deswegen die Frage, wie gibt es eine Idee dazu, was es heißen würde, vegan Landwirtschaft zu betreiben aus der Klimabilanz her? Und das Zweite ist, wie müsste sich denn der Ökolandbau weiterentwickeln, um zu den Bildern, die Hubert Heigl und Herr Michel gezeichnet haben, zu kommen? Also da sind wir ja weit weg von heute und auch weit weg von dem, wo sich momentan zumindest mal die Diskussion hinbewegen. Also was müsste passieren, um zu diesem Bild zu kommen?
Ja, wunderbar, vielen Dank, Christoph. Ich würde jetzt gerne die zwei Fragen auch noch mitnehmen und dann schauen wir, ob es noch Fragen gibt und dann treffen wir uns hier nochmal auf dem Podium zu einer Runde.
Uli. Ja. Uli Zerger von der Stiftung Ökologie und Landbau. Ich war auch 30 Jahre lang praktizierender Biolandwirt. Ich habe ein kurzes Statement und eine Frage. Mein Statement wäre, dass wir mit diesem Argument der Welternährung sehr, sehr vorsichtig umgehen sollten. Denn es ist eine rein theoretische Größe. Wir wissen, dass die Tatsache, dass wir Hunger auf dieser Erde haben, ein sehr, sehr komplexes Geschehen ist. Und wenn wir jetzt über Erzeugungsmengen diskutieren, dann werden wir eigentlich eine Herausforderung, die Welt zu ernähren, sozusagen nur sozusagen sehr, sehr ansatzweise gerecht. Aber das wäre eine eigenständige Diskussion, die wir hier führen müssten. Meine Frage wäre eigentlich an Hubert Heigl gerichtet. Wir haben in der Diskussion recht viel über Grünland gehört, also das heißt über Aufwuchs, den wir als Menschen so nicht verwerten können. Jetzt hast du ja selbst Schweinehaltung bei dir im Betrieb, also praktisch die Monogastrier, nennt man die Schweine, und das Geflügel. Das sind ja Tierarten, die im Grunde genommen dann eher in der Nahrungskonkurrenz zu uns Menschen stehen. Und meine Frage an dich wäre, wie entweder bei dir im Betrieb oder vielleicht ein bisschen nach der Sicht von Naturland sozusagen nachhaltige Konzepte für eine ökologische Schweine- und Tierhaltung aussehen, wenn wir gerade die Ernährungsfrage im Blick nehmen.
Ja, vielen Dank, Uli Zerger. Bitte noch.
Ja, Stefan Barbarino, komme vom Tierschutz und bin unter anderem bei Slow Food München. Ich finde es sehr gut, dass eine Diskussion inzwischen stattfindet, weil ich kann mich noch erinnern mit Tierrechtlern und mit Leuten, die auch bei der ABL dann, wo es sehr konfrontativ ist. Inzwischen gehen wir auch in München mit Veganern zusammen protestieren, weil wirklich, wie Sie ja gesagt haben, zwei Beispiele, wo täglich Gesetze gebrochen werden, Tierschutzgesetze, CO2-Betäubung. 41 Millionen Schweine werden immer noch gegen CO2, und ich darf manchmal bei Veterinärstagungen teilnehmen, und der Schlachthofbesitzer, wo dann der Friedrich Müllen aufgedeckt hat in Kulmbach, mit der wirklichen, also wo in der Kammer gefilmt wurde, hat dann einen Selbstversuch gemacht mit einem Sechstel der Menge und hat gesagt, er würde das nicht mal einem seiner schlimmsten Feinde wünschen. Die haben sofort umgestellt, machen inzwischen relativ erfolgreich mit Helium. Also, aber da ist auch, warum passiert da nicht mehr, und kann dann nur sagen, man sollte wirklich mehr motivieren, dass wir mit den Veganern zusammen protestieren und sagen, jetzt das Leid der Tiere ändern und dann eigentlich immer sich weiterentwickeln. Das wäre mein Plädoyer.
Ja, vielen Dank dafür. Noch ist das Mikro offen. Also wer noch eine Frage, einen Beitrag hat, bitte jetzt. Stellt euch einfach hin an die Mikros und dann machen wir das so schnell. Bitte schön, ja. Von mir aus rechten Mikro.
Zuerst. Ja, Daniel Metke, ich habe auch schon mal auf so einem Podium gesessen, auch mit Slow Food zusammen. Ich arbeite jetzt für einen regionalen Biokräuterbetrieb. Wir sind extrem von externen Inputs abhängig, wie viele Gemüsebaubetriebe, die sich einfach wahnsinnig spezialisiert haben. Ich will hier nochmal die Reststoffproblematik aufdröseln in Blick auf die EU-Ökoverordnung. Wir haben das Problem, dass wir viele von den externen Inputs, die wir als Düngemittel verwenden, eben nicht aus ökologischer Qualität heraus bekommen können, sondern dass das immer konventionell ökologische Mischprodukte sind. Das wäre letzten Endes auch nochmal eine Alternative, um quasi den Ökolandbau seiner eigenen EU-Ökoverordnung her konformer zu gestalten, weil jeder Betrieb muss eine Risikostrategie hinsichtlich der zugeführten Inputs entwickeln. Und häufig, wir haben jetzt mit Biokräutern einfach zu tun, da sehen wir einfach, dass die externen Inputs einfach wahnsinnig belastet sind durch halt eben Querkontamination oder weil da Reststoffe aus der Zuckerrübenverarbeitung fungizidbelastet sind, die sich halt einfach nicht abbauen. Und da wäre es natürlich auch sinnvoll zu sagen, okay, wir wollen den Ökolandbau natürlich alle voranbringen. Entsprechend wäre es halt gut, die Inputs, die halt als externe Inputs zugeführt werden müssen, dann eben auch aus ökologischer Quelle zu sourcen.
Jo, vielen Dank für den Hinweis. Man sieht, es gibt eine Konkurrenz um Öko-Reststoffe. Da drüben nur die zwei Beiträge und dann noch eine schnelle Runde auf dem Podium, weil wir tatsächlich Punkt 4 aufhören sollten.
Matthias Luhl vom LBV, Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Ich wollte darauf hinweisen, dass sehr viele Landwirte und auch Gärtner berichten, wie gut der tierische Dünger für das Pflanzenwachstum ist. Also das ist wohl ein Fakt, dass Dung von Schafen, Pferden und so weiter sehr, sehr gut ist für das Pflanzenwachstum. Ich habe Respekt vor Veganern und Vegetariern. Eine Zeit lang war ich selber auch Vegetarier. Aber ich finde die Forderung, dass ein Großteil der Menschheit in Deutschland, zum Beispiel jetzt mal in Deutschland, sich vegan ernähren soll, weit überzogen. Und es führt eben auch zu diesen Konflikten und dieses Konfrontative, das ist einfach nicht gut. Wenn man das Vegane konsequent zu Ende denkt, dann können Sie ja auch keine Lederschuhe oder und so weiter anziehen. Ich persönlich ziehe Lederschuhe an und finde es wunderbar. Die halten 10, 20 Jahre und sind für die Umwelt deutlich weniger schädlich, als wenn ich Plastikschuhe und Ähnliches kaufe. Dann bei der Landschaft. Mir ist nicht bewusst, dass Veganer bereit sind, auf die Almen zum Beispiel oder auf das ganze Grünland, was wir in Mitteleuropa haben, zu verzichten, was einfach zuwachsen würde, wenn man keine Tiere dort hält.
Jo, vielen Dank. Bitte schön.
Gut, danke, Caroline Pagel, Biolandgärtnerin und Mitarbeiterin. Danke für diese spannende Diskussion. Und ich denke, wir sind uns ja alle einig in der Kritik daran, dass die aktuelle Tierhaltung völlig sozusagen Auswüchse darstellt, die nicht tragbar sind. Aber wo wir uns ja eben nicht einig sind, sind dieser Punkt der Tierrechte. Und der ist schon spannend. Und ich habe eine Überlegung, auf die würde ich hier gerne teilen und auch von der Frau Schmitz dazu gerne was hören. Es wird gesagt, wir sollten ja, wenn wir ernsthaft Universalrechte meinen, müssten wir Menschenrechte wie Tierrechte denken oder andersrum. Wir differenzieren ja aber in der Tierwelt. Also das ist doch, wir denken doch auch das nicht konsequent zu Ende. Wir reden über Säugetiere. Auch Lederschuhe betrifft noch Säugetiere. Vielleicht geht man noch maximal in die Gewässer rein und redet noch über Fische. Aber über Insekten und Bodenlebewesen, deren Umwelt wir regelmäßig mit allein nicht durch unsere Ernährung unbedingt, aber durch unsere Lebensweise beeinträchtigen und stören, tun wir ständig. Also ich glaube, wir machen uns das vor, wenn wir versuchen, das gleichzustellen. Ich würde deswegen auch sehr, also fand ich sehr gut, was Herr Heigl gesagt hat, genau zu dem Punkt. Menschenrechte und Tierrechte sind vielleicht nicht genau gleichzustellen.
Jo, vielen Dank für den Beitrag. Jetzt noch eine schnelle Runde auf dem Podium. Ich hatte so drei Fragen. Das eine war jetzt die eben, wo ist bei den Tieren die Grenze für tatsächlich eigenständige Rechte? Und auch nochmal die Frage nach die heikle Aufgabe mit Mulchen in der Landwirtschaft. Ist das tatsächlich so zu klimaschädlich? Und dann war es die Frage, in welche Richtung muss sich jetzt auch der Ökolandbau mit seiner Tierhaltung entwickeln? Weil das ist, glaube ich, auch deutlich geworden, es ist noch nicht alles gut und in Butter.
Frau Schmitz. Ja, okay, also einmal zu dem, wo ist jetzt hin? Danke. Ja, das ist natürlich kompliziert, klar, aber es gibt ja auch die Tierrechtsbewegung nicht erst seit gestern und da gibt es durchaus ja Überlegungen zu. Und es gibt eine ganze, sogar eine ganze philosophische, akademische Disziplin der Tierethik Und da gibt es eine Reihe an Theorien und Überlegungen dazu. Eine jetzt ist, natürlich müssen wir differenzieren zwischen verschiedenen Tieren, auch zwischen Tieren und Pflanzen zum Beispiel. Und da ist das entscheidende Kriterium immer die Leidensfähigkeit, Empfindungsfähigkeit, also das, was wir mit sehr vielen Tieren gemeinsam haben, was aber bei vielen anderen Lebewesen dann nicht so klar ist. Also bei Pflanzen, die haben natürlich eine Reihe an total faszinierenden Eigenschaften und Fähigkeiten, Kommunikation und Selbstschutz und alles Mögliche, Kooperation sogar auf eine Art. Aber es ist zumindest sehr unklar, ob man das irgendwie vergleichen kann mit einem subjektiven Bewusstsein, wie das ist dann so definiert, als es fühlt sich auf eine bestimmte Weise an, für uns in der Welt zu sein, wirklich Schmerzempfindung, Leidensfähigkeit. Und da macht man dann Abstufungen, auch bei den Insekten gibt es so ein bisschen Pro- und Contra-Leidensfähigkeit, je nach Experimenten oder Überlegungen, Betrachtung. Am Ende wird das nicht total glatt. Ja? Also es gibt nicht die Position Tierrechte ohne irgendwelche schwierigen Punkte, ohne irgendwelche Wahrheiten, wo man dann irgendwie willkürlich eine Grenze zieht. Ich glaube, das ist aber ja in der Welt insgesamt so, ne? Und dass wir immer irgendwo willkürliche Grenzen haben. Ich glaube trotzdem, dass die Position viel kohärenter ist als zum Beispiel die aktuelle normale Weltanschauung, wo wir so eine krass fundamentale Grenze zwischen Menschen und Tieren ziehen, obwohl eben die Ähnlichkeiten eigentlich so groß sind. Also ich glaube, genau, es wird nicht irgendwie komplett widerspruchslos, aber es wird viel kohärenter als die übliche Praxis. Klimabilanz, vegane Landwirtschaft, klar, da muss man rein und mehr forschen, da passiert auch schon einiges, aber genau, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, das auch zu verbessern. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Auch so, das geht auch so ein bisschen dahin und in die Richtung von dem Herrn davor, mit dem die vegane Position ist doch überzogen. Also ich kann das natürlich verstehen aus der Normalität heraus, aber ich glaube, wir müssen uns echt noch klarer machen, wie krass und zerstörerisch die Realität ist und die aktuelle Tierhaltung. Und dann ja wirklich auch gucken, wie kommen wir gemeinsam woanders hin. Und dann finde ich es immer wieder komisch, dass dann die Leute, gegen die argumentiert wird, dann häufig die Veganer sind, ne? So, anstatt zu sehen, ja, wenn wir jetzt kurz vor der Veganisierung des Abendlandes stünden, okay, aber da sind wir nicht. Wir sind da, wo wir krass viel zu viel Tierprodukte essen. Und da würde ich sagen, alles, was irgendwie in Richtung weniger geht und von der Seite zieht, und die Veganer ziehen eben von der Seite, das sollte man doch auch unterstützen. So.
Jo. Okay. Vielen Dank, Frau Schmitz. So, wo muss sich die Ökotierhaltung bewegen, besser werden? Was ist auf dem Weg?
Also, ich versuche es kurz zu machen. Drei Punkte. Einmal, das eine war der Hinweis von Matthias Louis. Ich habe bei mir ist spontan ein Bild im Kopf entstanden. Bei uns in der Nähe ist ja Hohenburg, die berühmte Fledermausstation. Und wir wissen, wie das letztlich die Grundlage der Kuhflatten ist, nämlich die Insekten, die im Kuhflatten entstehen und die ganze Kette, die sozusagen bis hin dann zur Fledermaus führt. Also das wird, was die Biodiversität betrifft, ist jetzt ein einfaches Beispiel. Da gibt es ja noch viele andere. Es würde nicht passieren, wenn die Tiere nicht genutzt würden, weil niemand wird es freiwillig halten, Nummer eins. Nummer zwei, die Reststoffe ist natürlich ein Punkt, wenn wir mehr Tierhaltung auch im Bio hätten, hätte man mehr ökologische Düngung, auch für Pflanzen und Gemüse. Das, was wir momentan betreiben, ist ja aus der Not geboren, weil wir letztlich zu wenig Mist, organischen Dünger haben, um unsere Pflanzen zu ernähren.
Das ist der Punkt, den Felix
Löwenstein hat. So, also meine Einstellung dazu und die Entwicklung. Natürlich haben wir dabei, die Öko-Tierhaltung weiterzuentwickeln. Also natürlich wollen wir weniger Tiere halten, da haben wir uns ja alle einig. Und da kommt auch ein guter Impuls aus der veganen Bewegung. Das denke ich, das spüren wir ja alle. Also wir wollen weniger Tiere, bessere Tierhaltung. Wir wollen natürlich eine muttergebundene Kälberaufzucht. Wir wollen die Kälber im System halten, daran arbeiten wir. Das geht nicht von heute auf morgen, das haben wir gleich. Das wird nicht gehen, aber daran gibt es, denke ich, viel zu forschen, viel zu verbessern. Wobei ich sage, wir haben auf einem guten Weg. Tierhaltung, ich würde jetzt mal für uns so aus der Schweinehaltung sagen, also da wissen wir relativ viel zur Haltung. Da haben wir auf einem sehr guten Weg. Und zum Füttern, das war ja die Frage, Uli, von dir. Das ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Wir haben jetzt als Naturland im Milchviehbereich eine Kraftfutterreduktionsrichtlinie beschlossen. Also wir wollen das Kraftfutter begrenzen.
Das wird im Schweine- und Geflügelbereich so ja nicht funktionieren, was als Monogastria in Konkurrenz zum Menschen stehen. Wir wollen so weit wie möglich Futtermittel einsetzen, die aus, sage ich mal, aus dieser Bio, aus der Lebensmittelkaskade für den Menschen nicht verwertbar sind. Also mein Mester, ich sage es jetzt mal so, hat den Eiweißeinsatz hauptsächlich mit Molke abgedeckt. Ich habe relativ viel Getreide im Einsatz, das erstens jetzt fürs Backen nicht geeignet ist. Also im letzten Jahr viel zu viel, es wäre nicht verkaufbar. Also da kommen Angebote aus den Ackerbaubetrieben, kannst du mir das Getreide nehmen. Das versuchen wir so weit wie möglich. Im Betrieb haben wir ja eine Fruchtfolge siebengliedrig. Eine Gerste ist schlecht für einen Menschen zu verkaufen. Du kannst es einfach nicht verkaufen. Also außer für Bier. Aber eine Gerste ist ein wunderbares Schweinefuttermittel und ich brauche die Gerste in der Fruchtfolge, weil ich kann im Ökolandbau nicht nur Weizen anbauen, weil dann habe ich die Monokulturproblematik. Also innerhalb der Fruchtfolge haben wir auf unserem Betrieb circa die Hälfte im Schweinefutter, die andere Hälfte Hafer, Dinkel, Weizen geht in die menschliche Ernährung. Das versuchen wir auszutarieren, das ist immer ein Grenzbereich und das ist die Diskussion, an der wir uns entlang hangeln. Die Haltung verbessern und die Fütterung so gestalten, dass möglichst wenig Konkurrenz zum Menschen entsteht.
Ja, vielen Dank, Hubert Heigl. Und ich muss jetzt leider abbrechen. Stefan Michel würde jetzt auch noch wahrscheinlich gern was sagen. Ich habe das Problem, dass um Viertel nach vier die Nächsten schon dran sind. Und mir deswegen extra aufgetragen wurde, bitte um vier pünktlich aufzuhören. Jetzt haben wir 4:05. Und deswegen muss ich jetzt leider die Bremse reinziehen, tut mir leid. Mich bedanken nochmal für die intensive Diskussion, die uns sicher die nächsten Jahre noch begleiten wird, für Ihr Interesse, fürs Dableiben. Und ja, also was ich mitnehme, ist ganz einfach das, dass ein Ziel gleich ist von allen auf dem Podium, nämlich den Fleischkonsum drastisch zu reduzieren und dass wir da in die gleiche Richtung unterwegs sind und wir uns, nehme ich für mich mit, deswegen eher vielleicht statt übereinander zu reden oder gar herzufallen, uns darauf konzentrieren, wo sind die eigentlichen Gegner. Und damit einen schönen Nachmittag.